Willkommen zu Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Heute mit zwei Beiträgen zum Thema Film und Filmerbe. Manchmal ist das Buch zum Film ja schon lange da, manchmal schon fast drei Jahrtausende. So bei Die Odyssee von Christopher Nolan. Der Film soll Mitte Juli in die Kinos kommen. Doch es gibt ja nicht nur den Klassiker von Homer zur Vorbereitung. Der Althistoriker Raimund Schulz von der Universität Bielefeld hat gerade bei Klett Cotta Odysseus, Mythos und Wahrheit veröffentlicht. Knut Kortzen hat ihn getroffen. Also Raimund Schulz, nicht Odysseus oder Homer.
Rennt man eigentlich als Althistoriker gleich am ersten Tag ins Kino, wenn die Odyssee neu verfilmt wird von einem der wichtigsten Regisseure unserer Zeit?
Also am ersten Tag sicherlich nicht, aber ich habe schon mehrere Anfragen von Freunden und Kollegen, die mit mir zusammen das sich auch angucken werden, und das werde ich dann im Laufe der Zeit ohne Hektik tun.
Wer einen jahrtausendealten Mythos wie den des Odysseus genau untersucht hat auf seinen Wahrheitsgehalt, der hat Zeit. Wobei, es ist natürlich alles andere als Zufall, dass Raimund Schulz sein Buch Odysseus, Mythos und Wahrheit gerade jetzt, kurz vor dem weltweiten Kinostart von Christopher Nolans Odyssee, publiziert.
Das Buch wollte ich schon immer schreiben. Und als ich dem Verlag dann meine Idee davon erzählte, sagte der gleich, ja bitte, in einem halben Jahr muss das Manuskript da sein, weil auch der Film kommt. So ähnlich. Also der Verlag hat natürlich gewisse strategische Erwägungen, aber die haben mich jetzt nicht getrieben, sondern das passte eben so.
Herausgekommen ist ein wahrlich luzides Buch, Deconstructing Odysseus. Das Bild des listenreichen Irrfahrers gewinnt hier neue und schärfere Konturen. Für Schulz ist Odysseus ein Trickster, mit dem Äußeren eines Türstehers, der einem halbseidenen Geschlecht entstammt. Ein Schlaukopf, voller Schliche, aber eben auch ein Schlagetod, im gewalttätigen Gebaren einem Piraten durchaus vergleichbar. Müssen wir unser Idealbild dieses Spätheimkehrers avant la lettre gründlich revidieren?
Ja, das denke ich schon. Wir haben es uns mit Odysseus einfach, glaube ich, auch zu leicht gemacht. Er ist eben nicht der edle Ritter, der über alle Gefahren hinweg zu seiner liebenden Frau zurückstrebt und in der Ferne böse Ungeheuer erschlägt wie den Kyklopen, sondern er ist vor allem ein Mann, der seinen eigenen Interessen folgt und seine eigenen Interessen mit aller Macht und letztlich auch rücksichtslos durchsetzt und dabei vor allem etwas einsetzt, wofür er dann berühmt geworden ist, nämlich Betrug und Lügen.
Das eindimensionale, ungebrochene, strahlende Bild des liebenden Ehemanns, der zu seiner Penelope auf Ithaka zurück will, hält Raimund Schulz für eine falsche, weil moralisierende und romantisierende Lesart des 19. Jahrhunderts. Was er erst mit Kirke und dann 7 Jahre lang in der Grotte der Kalypso, in der von Schulz sogenannten Liebesfalle, erlebt, lässt einen die Odyssee als eine Geschichte von Sex and Drugs and Rolling Home verstehen. Notfalls geht er über Leichen, was man auch daran erkennt, dass alle seine Gefährten den Tod finden und nur er allein überlebt.
Die Hörer sollen an Odysseus, glaube ich, auch lernen, vielfach, wie man es gerade nicht macht, wenn man mit einem Schiff an fremden Gestaden umher ist. Und insofern hat das doch auch einen Aspekt des Lernens im Negativen, würde ich sagen.
Raimund Schulz zieht Vergleiche zu Indiana Jones, Mission Impossible und anderen Hollywood-Filmen. Wenn man sich den Trailer zu Christopher Nolans Odyssee anschaut, scheint ein Höhepunkt die blutige Rückeroberung seines Palasts auf Ithaka zu sein, wo die 108 Freier Penelope seit Jahren belagern. Über diese Passage in der Odyssee schreibt Schulz: Es wird ein Gemetzel, reif für einen Hollywood-Action-Thriller. Seine Erwartungen an diese Odyssee sind hoch.
Diese Düsternis und die Brutalität, das Blut, was dort vergossen wird, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der Odyssee auch zugrunde legt und von dem man hoffen kann oder hoffen muss, dass der neue Film ihn auch entsprechend thematisiert.
Raimund Schulz, Odysseus, Mythos und Wahrheit, erschienen bei Klett Cotta. Schulz ist Professor für alte Geschichte an der Universität Bielefeld. Die scheint es wirklich zu geben, bei Homer sind wir da nicht so sicher. Der neue Film von Christopher Nolan ab Mitte Juli in den Kinos. Was aber, wenn das Filmerbe einer Region in Gefahr ist, etwa auf dem afrikanischen Kontinent, wo es ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur sein kann? Bettina Rühl hat sich in Brazzaville umgesehen, der Hauptstadt der Republik Kongo.
Hassim Talbukambu tippt auf der Tastatur eines alten Schneidetisches herum. Das Gerät stammt aus der Zeit, als Film noch etwas Physisches war. Bukambu führt durch das ehemalige Gebäude von Tele Kongo, früher der staatliche Fernsehsender der Republik Kongo. Der Sender zog 1962 hier ein, in ein flaches, blass-orange gestrichenes Gebäude. Mittlerweile blättert der Putz von den Wänden. Bukambu ist Regisseur, Filmemacher und Archivar. Er möchte hier ein audiovisuelles Museum einrichten, wie er der Nachrichtenagentur AFP erzählte. Unser audiovisuelles Archiv ist in Zentralafrika einzigartig, denn bei uns wurde sehr früh mit Dreharbeiten begonnen. Wir haben unter anderem das komplette Archiv des sogenannten Freien Frankreich geerbt, aber auch alles, was damals im Kongo selbst produziert werden konnte. Das geplante Archiv in der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville bewahrt damit auch einen wichtigen Teil der Kolonialgeschichte. Das Freie Frankreich, so nannten sich während des Zweiten Weltkriegs die Kräfte, die gegen das französische Vichy-Regime kämpften, gegen das französische Regime also, das mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Brazzaville war damals Verwaltungssitz der französischen Kolonien in Zentralafrika. Das Gebiet bestand aus den heutigen Staaten Kongo, Gabun, dem Tschad und der Zentralafrikanischen Republik. Brazzaville war Hauptquartier des Freien Frankreich in Zentralafrika und ein sicherer Ort weit entfernt von Paris. Bukambu bleibt zwischen zwei Regalreihen mit rostigen alten Filmrollen stehen. Wir befinden uns hier also in dem, was ich als den Tresor des Kongo bezeichne. Die ältesten Aufnahmen, die im Kongo gedreht wurden, stammen aus den Jahren 1920 bis 1926. Sie wurden vor allem für den Film Kongo Océan verwendet. Deshalb bezeichne ich diese Räume hier als eine Schatzkammer. Wir haben 35 mm und 16 mm Filme und vieles mehr. Der Film Kongo Océan ist ein aktueller französischer Dokumentarfilm über den Bau einer Eisenbahn, die vom Atlantikufer ins Landesinnere führte. Die Regisseurin Catherine Bernstein nutzte bis dahin unveröffentlichtes Archivmaterial und Interviews, um die Zwangsarbeit tausender Afrikaner beim Bau der Eisenbahn zu dokumentieren. Bis zu 20.000 Menschen sollen gestorben sein. Bukambu hat bei der Produktion mitgewirkt. Er stellte Material aus dem Archiv und sein historisches Wissen bereit. Durch die offenen Lamellenfenster kommt der Lärm der Straße. Auf Tischen stehen alte Schneidetische, Kameras, Projektoren. Auf anderen liegen Stapel mit Drehkassetten, Material aus etwas späteren Jahren. Ein Team von Freiwilligen sichtet alles, analysiert den Zustand und versucht zu bewahren, was noch zu retten ist, durch Digitalisierung und Restauration. Bukambu führt in einen Nebenraum voller rostiger Filmrollen. Hier sehen Sie alles, was nicht mehr zu retten ist. Das veranschaulicht die Dringlichkeit, mit der wir jetzt handeln müssen. Denn auf jeder Spule war etwa eine Stunde Film gespeichert. Stellen Sie sich vor, wie viele Stunden an Film schon für immer verloren sind. Wir müssen schnell handeln.
Filmerbe im zentralen Afrika, und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.